Römer 1. Damit ihr besser mitschreiben könnt, habe ich die Gliederungspunkte euch mitgebracht. Also es wird nichts groß Interessantes sein, als vielleicht ein paar Markierungen, die Gliederungspunkte. Hier. Gideons Kopf ist zu groß, deswegen. Nee, leider nicht auf dem Zettel. Der Zustand der Ungläubigen. Einer der größten Lügen, die uns in der Schule beigebracht wurden, nicht von den Lehrern, sondern ich weiß nicht, woher diese Lüge kommt, ist bezüglich Radiergummis. Kennt ihr diese Radiergummis mit einem roten und einem blauen Ende? Das rote Ende ist für Bleistift und das blaue Ende für Kugelschreiber oder für Tinte. Wurde euch sowas nicht beigebracht? Also bei uns ging es rum. Hat es funktioniert? Also, der Stift war weg und das Blatt war durch dann. Ungefähr dann. Was wir uns heute anschauen wollen ist, was ist der Radiergummi, den wir wirklich brauchen? Und dazu müssen wir verstehen, womit haben wir es zu tun? Wo steht ein Ungläubiger? Was ist das Problem eines Ungläubigen? Ich denke, wir wissen ja, Ungläubige sind ungläubig und Sünde und sie glauben nicht an Gott. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir zu wenig verstehen, wo ein Ungläubiger wirklich steht. Und das macht unsere Evangelisation so wirkungslos, so schwach. Dass wir nicht die Überzeugung haben, dass sie wirklich das Evangelium brauchen. Oder wir sind nicht überzeugt, dass sie wirklich das Evangelium brauchen, weil wir denken, naja, eigentlich sind sie gute Menschen. Eigentlich müssten sie nur ein bisschen mehr von Gott erfahren, dann würden sie gläubig werden. Wir haben so viele Probleme, die wir vielleicht jetzt nicht unbedingt vorne predigen würden, wenn ihr euch jemand fragen würde, naja, wie geht es einem Ungläubigen, dann würde ich sagen, naja, vielleicht er ist tot in den Sünden und er muss wiedergeboren werden. Aber in der Umsetzung, in der Praxis sind wir zu wenig davon überzeugt. Und deswegen will ich ein ganzes Thema dafür nehmen, dass wir uns anschauen, wo steht eigentlich ein Ungläubiger. Seid ihr bereit zuzuhören?
Ja.
Okay. Und ich freue mich, dass wir das zusammen studieren wollen. Und so möchte ich mit euch heute anschauen, die Sündhaftigkeit der Sünde. Und was ist der Kern eines ungläubigen Menschen? Wo ist sein Herz? Wo steht er? Und das soll euch ermutigen, dass Evangelisation eigentlich nichts Hochkomplexes ist von dem, was wir wissen müssen. Wir hatten schon gestern darüber geredet, ihr müsst nicht alle Argumente gegen die Evolutionstheorie kennen und wissen und auswendig gelernt haben. Das ist nicht, was ein Mensch in erster Linie braucht. Es ist schön und gut, das zu wissen. Ich denke, Gott hat uns berufen, Wissenschaftler zu sein, jeden Einzelnen von uns. Das ist, wie uns Gott gemacht hat. Wisst ihr, dass Adam und Eva Wissenschaftler waren? Wer weiß, dass Adam und Eva Wissenschaftler waren vom Hauptberuf? Nicht?
Das macht Sinn, wo ich das sage, ich
wusste nicht. Na, was haben sie gemacht als Wissenschaftler? Weil sie einen Job hatten. Also, Adam auf jeden Fall.
Agrarwirtschaft?
Ja, aber Adam hatte so eine richtig wissenschaftliche Aufgabe.
Tiere.
Ja, wer macht sowas? Wissenschaftler machen das. Das Tier, dies. Also, Gott hat uns dazu berufen, die Natur zu entdecken und mit den Geräten umzugehen. Also, im gewissen Sinne sind wir alle Wissenschaftler und sollten es sein. Wissenschaftler sind nicht die Bösen, die an Gott nicht glauben und die wollen sowieso ihr Ding machen. Heutzutage ist leider das oft getrennt, aber wir sind dazu berufen, Wissenschaftler zu sein. Christliche Wissenschaftler. Und, okay, ich weiche ab, aber vielleicht ist das interessant. Das Christentum ist, was überhaupt Wissenschaft erst möglich gemacht hat. Die Griechen waren keine, gab es ganz wenige Wissenschaftler. Ja, Aristoteles hat vielleicht so ein bisschen ein paar Sachen entdeckt und Archimedes und ein paar so, die haben sich schon ein bisschen Logik und Sachen gemacht. Aber die sind nicht wirklich in die Wissenschaft gegangen, weil sie geglaubt haben, dass die Natur und die Götter so eng miteinander verbunden sind. Und weil die Götter launisch ist, muss die Natur launisch sein. Wenn es stürmt und gewittert, sind es die Götter, die zornig sind. Und deswegen haben sie gar nicht versucht zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Aber wir wissen, dass Gott ein ordentlicher Gott ist. Ein Gott, der redet, der rational ist. Und deswegen ist die Natur erforschbar, erkennbar. Und seitdem ist es erst seit Großnacht der Reformation, wo wir wirklich wieder zum Wort kommen, ist, dass wirklich die Wissenschaft angefangen hat zu blühen und zu entdecken. Und alle ersten Wissenschaftler waren Christen. Isaac Newton, Kepler und Co., wer man denn nicht nennt. Also, das Ding, das hier funktioniert, das ganze iPad und Mikrotechnik und Nanotechnologie und was weiß ich, das, weil es Christen gab, die das Evangelium gepredigt haben. Ohne das hätten wir keinen Apple und HDMI und Co. Das muss uns bewusst sein, ja? Wir ruhen uns auf den Früchten. Und viele von den Entwicklern sind heute gottlos und die das machen. Aber wir ruhen uns auf den Früchten aus. Christsein. Gut. Fangen wir mit dem Thema an. Was ist der Zustand der Ungläubigen? Und ich werde in meinen zwei Vorträgen, habe ich schon gestern erwähnt, durch zwei Bücher so grob durchgehen. Das erste Petrusbrief ist, wie verkünden wir das Evangelium? Und Römerbrief ist eine Zusammenfassung vom Evangelium. Als Paulus den Römerbrief geschrieben hat, hat er versucht, das Evangelium so detailliert, so klar und deutlich zu formulieren für die Christen in Rom, um sie zu motivieren, ihn bei der Missionsreise zu unterstützen. Paulus wollte nach Spanien gehen, der war Feuer und Flamme für Spanien, er wollte das Evangelium dorthin bringen und er brauchte die Unterstützung in Rom. Die Christen dort, die hatten echt ein paar Schwierigkeiten. Sie waren ein bisschen, was ist Evangelium, Co., dies. Und damit sie Feuer und Flamme haben für das Evangelium, hat er ihnen das Evangelium erklärt. Wir brauchen nicht nur Motivation zu evangelisieren. Also, wir müssen evangelisieren, damit wir evangelisieren, sondern wir brauchen das Evangelium zu hören, damit wir verstehen, wie wichtig es ist zu evangelisieren. Deswegen hat Paulus im Römerbrief das Evangelium so klar und deutlich erklärt. Und er fängt in Kapitel 1 mit dem Zustand des ungläubigen Menschen an. Wir werden uns nächstes Mal noch ein bisschen die Struktur vom Römerbrief anschauen, aber Kapitel 1, Kapitel 2 und Hälfte von Kapitel 3 nimmt sich Paulus Zeit zu zeigen, wo der Mensch ohne Gott ist, dass er verloren ist. Das war nicht so, naja, der Mensch ist verloren und kommen wir schneller zum Evangelium. 2,5 Kapitel nimmt sich Paulus Zeit zu zeigen, wo der Mensch ist. Jeder Mensch ist schuldig, jeder Mensch ist böse, durch und durch. Und wenn wir das nicht verstehen, können wir nicht zum Evangelium kommen. Es ist unmöglich. Wie willst du jemandem ein Produkt verkaufen, wenn wir jetzt aus dem Marketing-Technischen gehen würden, wo er denkt, er braucht das gar nicht? Wenn ich Raphael einen Staubsauger verkaufen wollen würde, der auf dem Mond super funktioniert, würde er sagen, cool, ich verwende mein Geld für was anderes. Einen Mondstaubsauger brauche ich gerade nicht. Weil wer braucht einen Mondstaubsauger? Wer ist auf dem Mond? Und wenn, wenn die Menschen gar nicht wissen, dass sie Gott brauchen, und wenn wir nicht wissen, dass sie Gott brauchen, dann hat das Evangelium, kannst du so viel erzählen, dass Jesus dich lieb hat, dann sagt er, schön. Ja, ja, ich liebe mich auch. Jesus liebt mich, ich liebe mich auch. Sind wir einer Meinung, weiter geht's. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Zustand der Ungläubigen verstehen. Und der erste Punkt, den wir uns anschauen wollen, ist, jeder braucht das Evangelium. Jeder braucht das Evangelium. Und dazu wollen wir die Verse 1, Kapitel 1, Vers 16 bis 18 anschauen. Jeder braucht das Evangelium. Und ich lese sie mal vor. Denn ich schäme mich des Evangeliums. Wenn ihr markieren wollt, könnt ihr mit mir markieren und ich markiere ein paar Kleinigkeiten. Ups. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Paulus fängt an mit dem Evangelium. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist Gottes Kraft zur Rettung. Und es ist nicht eine mögliche Option, sondern es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden als auch für den Griechen. Er will aufzeigen, das Evangelium ist es, worum es geht. Und dann sagt er, fast er versucht, das Evangelium zusammenzufassen. Und zitiert aus dem Alten Testament und sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist, worum es beim Evangelium geht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir uns das nochmal anschauen, aber es jetzt einfach hier will ich das stehen lassen. Das Evangelium ist notwendig für für jeden Menschen und er fasst das Evangelium zusammen. Und sagt auch, warum das Evangelium notwendig ist. In Vers 18. Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Er spricht von den Menschen, dass sie gottlos sind und dass sie ungerecht sind. Und dass sie die Wahrheit aufhalten. Das Evangelium ist Gottes Kraft zur Rettung, weil die Menschen die Wahrheit aufhalten wollen. Was wir hier sehen, das Problem des Menschen, ist nicht ein Informationsproblem. Er sagt nicht, Evangelium ist Gottes Kraft für jeden Menschen, weil der Gerechte wird aus Glauben leben. Denn viele haben von Jesus noch nie gehört und wenn ihr nur von Jesus erzählt, dann werden sie gläubig werden. Das sagt er nicht. Was ist das Problem des Menschen? Könnt ihr in einem Wort das zusammenfassen? Sünde. Sünde. Der Mensch hat nicht ein Informationsproblem, sondern ein Sündenproblem. Das ist so wichtig zu verstehen. Es geht nicht nur, dass wir irgendwelche Informationen geben. Hey, wusstest du von Jesus schon? Sondern das Problem jedes Menschen ist, dass er die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gespräche hattet. Ein Mensch kommt zu dir und hat Frage über Christsein oder einen Einwand gegenüber dem Christsein. Er stellt dir die Frage, und was ist mit dem, warum, wenn Gott lieb ist, warum gibt es Böses in der Welt? Du gibst dein Bestes, um die Frage zu beantworten. Du hast gerade zu Ende geredet, schon kommt die nächste Frage. Aber was ist mit der Evolution? Du versuchst so gut wie möglich zu beantworten. Dann kommt die nächste Frage. Was ist aber, dass die Bibel gefälscht ist oder was weiß ich? Und du redest und redest und redest. Und ich hatte solche Beziehungen, die auch sich in Wochen gezogen haben. Ich habe versucht, auf alle Sachen einzugehen. Aber jedes Mal, wenn ich eine Frage beantwortet habe, kam eine andere Frage. Und das hat mir so deutlich vor Augen geführt, das Problem ist nicht Informationsproblem. Es ist nicht, dass da die Fragen wirklich den Menschen von Gott abhalten. Es sind nicht die Fragen, die bei uns im Kopf sind, die uns von Gott abhalten. Sondern ein bewusstes, die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Der Mensch will nicht die Wahrheit wissen. Und oftmals sind die Argumente, die Menschen gegen Christsein haben, nicht weil sie, oh, ich verstehe es wirklich nicht, sondern sie wollen es nicht verstehen. Und sie haben Argumente gehört und sich aufgeschnappt. Und sie wollen dann in diesem Moment, wo du mit der Wahrheit kommst, gegen dich kämpfen. Die Pfeile auf dich abfeuern und hoffen, dass, dich zum Schweigen zu bringen. Und wisst ihr, wie tröstend das ist? Wisst ihr, warum das tröstend ist? Unsere Aufgabe ist es nicht, alle Argumente zu widerlegen. Weil es hilft den Menschen sowieso nicht. Du kannst der beste Argumentenwiderleger sein, du kannst Monate und Jahre mit Fragen beantworten beschäftigt sein und der Mensch wird trotzdem nicht gläubig. Das heißt, es ist gar nicht unsere Aufgabe. Absolut. Wir dürfen über Fragen reden und müssen darüber reden. Aber das ist nicht, was Menschen rettet. Wir können den Hindernissen aus dem Weg legen, die Menschen von Christus abhalten. Die gibt es ab und zu. Aber das Problem eines Sünders ist nicht ein Informationsproblem, sondern ein Sündenproblem. Und deswegen ist das Evangelium Kraft. Zur Rettung für jeden Menschen. Es hängt nicht davon ab, wie schlau unsere Argumente sind gegen Evolution und gegen Homosexualität, sondern wie mächtig ist das Evangelium. Das Einzige, worin ihr richtig gut dran sein sollt, ist das Evangelium. Ergibt das Sinn? Wir können daraus lernen, dass es keine Atheisten gibt. Wusstet ihr das? Die Menschen, also wir werden noch ein bisschen gleich dazu kommen. Ah ne, stimmt, es kommt im nächsten Punkt. Habe ich ja falsch abgelegt. Okay, wie sieht unsere Aufgabe aus? Erstens, wenn es Fragen gibt, das ist eine super Gelegenheit, beantwortet die. Beantwortet Fragen. Zweitens, lasst es einfach sein. Wenn euch zu einer Frage kommt, versucht nicht, das komplizierteste Argument zu bringen. Oftmals die Menschen, die mit uns zu Fragen kommen, haben sich nicht so viele Gedanken gemacht zum Thema Evolution, zum Thema Homosexualität oder zum Thema, ob die Bibel wahr ist. Wir versuchen oftmals die tiefsten und die besten Argumente rauszuholen und die Menschen so, weil die haben sich nie damit beschäftigt, sie haben sich nie die Bibel gelesen. Sie haben sich nie wirklich damit beschäftigt, sondern es ist meistens, ich habe mal gehört und sagen dir dasselbe Argument. Was wir ist, klare, deutliche Antwort geben, was wir glauben und was wir nicht glauben. Wir glauben, dass die Bibel von Gott ist und nicht von Menschen allein geschrieben und ein Produkt von irgendetwas. Also wir müssen klare, einfache Antworten haben, indem wir die einfachen Basics des Christseins verstehen. Und drittens müssen wir immer zum Evangelium kommen. Es macht keinen Sinn, Menschen davon zu überzeugen, dass Evolutionstheorie falsch ist.
Hi.
Hi. Hallo.
Hi.
Aber nie ihm das Evangelium erklären. Ein Mensch kann jetzt vielleicht wissen, dass die Evolutionstheorie vielleicht falsch ist, aber trotzdem nicht zum Glauben kommen. Das wird ihm nicht helfen. Ergibt das Sinn? Gibt es Fragen dazu? Naja. Okay. Warum?
Das heißt, wir sollten uns mehr auf das Evangelium spezifizieren als auf andere Dinge.
Genau. Also das ist deine Hauptaufgabe. Du als Christ musst das Evangelium kennen. Du kannst dich gerne mit Biologie beschäftigen. Und wir sollten uns mit Biologie beschäftigen. Und den unterschiedlichen Sachen. Ich denke, es ist gut und notwendig für uns einfach, das zu verstehen und uns zu erfreuen an dem, was Gott gemacht hat. Und dass die Wissenschaft nicht etwas ist, was unchristlich ist, sondern wir sollten als Christen die Wissenschaft für uns wieder zurückerobern. Aber das ist nicht unsere Hauptaufgabe. Also so, wenn wir evangelisieren wollen, ist das Problem der Menschen nicht, dass sie so sehr an die Evolutionstheorie glauben, dass sie nicht an Jesus glauben können, sondern weil sie nicht an Jesus glauben wollen, glauben sie an die Evolutionstheorie. Das ist eher der Punkt. Okay. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Warum braucht ihr das Evangelium? Weil jeder ohne Entschuldigung ist. Weil jeder ohne Entschuldigung ist. Und das Weil habe ich aus dem Text. Vers 19. Weil. Seht ihr das? Es beginnt mit einem Weil. Also erster Teil war, jeder braucht das Evangelium. Vers 19. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbart ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Jeder Mensch, warte mal, unterstreichen wir das mit Ihnen. Entschuldigung. Keiner hat eine Entschuldigung. Wer von euch hat in der Abi-Zeit für sich selbst eine Entschuldigung geschrieben? Das war irgendwann eigentlich, das durfte, oder? Nee, warte, war das mit 18 oder Abi-Zeit? Wie war denn das?
Mit 18.
Mit 18 darfst du für dich selbst Entschuldigung schreiben. Ich entschuldige mich hiermit. Wisst ihr, das ist schon eine lustige Formulierung, oder? Was heißt entschuldigen? Welche zwei Worte sind da drin? Ja. Ent und entschuldigen. Ich befreie mich von aller Schuld, dass ich nicht zur Schule gekommen bin, weil... Hat jemand von euch dann, wollte nicht zur Schule gehen, hat eine Entschuldigung geschrieben? Hat jemand das gemacht?
Oh.
Guck mal, es sind ehrliche Menschen wenigstens hier unter uns. Ich meine, als man ein Kind war, war das noch ein bisschen schwieriger, oder? Man musste krank sein, vorheucheln, um nicht zur Schule gehen zu müssen. Das war echt schwierig, Mama davon zu überzeugen, dass man wirklich krank ist. Weil die...
Aber man muss ja erst die Eltern überzeugen.
Ja, ja, und die sind schlauer als... Ja, mit 18, nee, ich meine jetzt als Kind. Als Kind war es ein bisschen schwieriger, die Eltern. Und bei Gott gibt es keine Entschuldigung. Da kommt, der reicht nicht ein Zettel. Hiermit entschuldige ich mich, dass ich nicht Christ geworden bin, weil ich keine Zeit für Bibel lesen hatte. Weil ich nie von Jesus gehört habe. Warum gibt es keine Entschuldigung? Schaut mal rein. Es war offenbar, offenbar, was es zu wissen gibt über Gott, kannst du sehen in der Natur. Dass es einen Gott gibt, brauchst du zwei Augen und musst einfach hinschauen. Also, es geht auch ohne Augen zu verstehen, dass es einen Gott gibt. Du musst dir einfach um dich herum schauen. Es gibt Bäume, es gibt Berge, es gibt eine Sonne und irgendwie funktioniert alles. Alles, was du in deinem Leben irgendwie hast, wurde irgendwie gebaut. Und wenn etwas gebaut ist, gibt es jemanden, der es gebaut hat. Und du schaust die Natur an und denkst, das muss jemand gemacht haben. Das versteht jeder. Man schaut mal. Denn sein unsichtbares Wesen, also jemand, der unsichtbar ist, hat das alles gemacht. Und man sieht zwei Sachen von Gott. Seine ewige Kraft und Gottheit. Man sieht Gottes Kraft, dass jemand mit Macht geschaffen hat. Es ist jemand, der über uns steht, der das alles geschaffen hat. Und das beste Argument für Gott ist tatsächlich, wenn du mit jemand redest, ist, dass du mit jemand redest. Dass wir eine Persönlichkeit haben, dass wir miteinander kommunizieren können. Dass da zwei Menschen gerade stehen und darüber diskutieren, ob es einen Gott gibt, ist der beste Beweis, dass es einen Gott gibt. Weil stell dir vor, es gäbe keinen Gott und es wäre einfach alles nur irgendwelche Atome, die miteinander rumflitzen. Warum würden Atome anfangen, miteinander zu diskutieren, ob es einen Gott gibt? Das ergibt keinen Sinn. Dass wir eine Persönlichkeit haben, dass wir denken können, dass wir fühlen können, ist ein Resultat davon, dass Gott uns so gemacht hat. Und das ist unwiderlegbar. Also die Tatsache, also jemand hat gesagt, die Tatsache, dass wir darüber denken, dass es keinen Gott gibt, ist der beste Beweis, dass es einen denkenden Gott gibt. So irgendwie in die Richtung. Und, also, wenn man die Natur anschaut, weiß man, dass es Gott gibt. Und dann macht Paulus es noch deutlicher. Denn obgleich sie Gott erkannten. Steht da, denn obgleich sie Gott erkennen könnten? Nein, da steht nicht, sie könnten Gott erkennen, sondern sie erkannten Gott. Das ist, wo ich der Punkt wollte kommen, dass es keine Atheisten gibt. War ein bisschen zu früh. Es gibt keine Atheisten. Also keine ehrlichen Atheisten auf jeden Fall. Es gibt Leute, die wissen, dass es Gott gibt, aber sagen, nee, ich glaube nicht an Gott. Aber die sind unehrlich. Weil jeder Mensch weiß, dass es Gott gibt. Und ob sie es leugnen oder nicht. Und ja, man kann Wahrheit so unterdrücken. Vor allem mit der Informationsflut heute. Du kannst die wichtigsten Sachen deines Lebens vergessen, indem du auf TikTok unterwegs bist. Da sind Menschen am Zocken gestorben, weil die vergessen haben, Essen zu trinken. Also du kannst die wichtigsten Wahrheiten deines Lebens tatsächlich durch Ablenkung unterdrücken. Und das ist, was die meisten Menschen heute machen. Warum gehen Menschen so ungern zur Beerdigung? Weil sie mit dem Tod konfrontiert werden. Sie haben keine Lust drauf. Warum sind wir so viele süchtig nach Medien? Weil wir die Gedanken an das Wichtige ablenken wollen. Wir wollen das befüllen mit anderem Zeug. Also jeder Mensch erkennt, dass es Gott gibt. Und was ist das Problem? Wir wissen, dass es einen Gott gibt. Und was ist das größte Problem eines Menschen? Das größte Problem der Menschen ist, dass sie rauchen und trinken und dass sie zu spät ins Bett gehen. Handys ist das größte Problem der Menschen. Oder was ist die größte Sünde, die so Menschen heute begehen? Homosexualität? Nicht anerkennen und? Steht, glaube ich, sogar im Text irgendwie. Nicht geehrt und nicht gedankt. Ist euch schon mal passiert, dass ihr euch so richtig angestrengt habt? Kaum, ihr habt den Tisch gedeckt oder das Essen vorbereitet oder das und das gebaut und alles sauber gemacht. Und jemand kommt rein und sagt jemand ganz anderem Danke dafür. Ist euch mal passiert, dass ihr habt euch bemüht und jemand anderes hat den ganzen Lob dafür bekommen? Es gibt nichts Schlimmeres. Stell dir vor, ihr räumt hier alles in Wolin auf. Und Johann kommt rein und also Esther hat alles aufgeräumt. Daniel, danke, dass du alles so schön aufgeräumt hast. Ja, okay, das war jetzt zufällig, das war jetzt nicht irgendwie bezogen. Ja, das würde wehtun, oder? Vor allem würde es wehtun, wenn er ganz genau wüsste, wer es gemacht hat. Und kein Danke sagt. Habt ihr versucht, mal einem Menschen zu helfen? Habt ihr einmal geholfen, zweites Mal geholfen? Aber es kam kein einziges Mal Danke. Wie schwer wird es dann zu helfen, oder? wenn kein einziges Mal ein Danke kommt oder eine Bestätigung davon, schön, dass du es gemacht hast. Ich meine, wir Menschen sind sündig und haben mit Sündigen miteinander zu tun. Die schlimmste Sünde und der größte Affront gegenüber Gott ist, er hat das alles gemacht. Er hat dich von der kleinsten Zelle geschaffen. Er gibt dir jeden Tag Luft zum Atmen. Er lässt dein Herz schlagen, er lässt deine Neuronen feuern. Und du sagst ihm kein einziges Mal Danke dafür und sagst, dich gibt es gar nicht. Das ist die größte Rebellion, die es gegen Gott gibt. Er hat dich gemacht und du sagst, dich gibt es nicht. Er lässt dich am Leben, du sagst, ich brauche dich nicht. Weil, wenn das wirklich wahr wäre, also wenn Gott sozusagen deine Worte zu Taten werden lassen würden, würdest du in deine Quarks zerfallen. Also Protonen und Neuronen bestehen aus noch Quarks, das ist noch, die können gar nicht einzeln existieren. Ihr würdet in eure Einzelteile zerfallen, weil Gott hält jedes einzelne Atom zusammen. Und das ist die Grundlage, das ist die Sünde, das ist der Punkt von aller und jeder Sünde. Wir nehmen Gott aus unserem Leben heraus. Also wir sagen, Gott hat nichts direkt mit meinem Leben zu tun. Das ist, worum es hier geht. Wenn wir Gott nicht Danke sagen, sagen wir, ich habe es selber geschafft. Ich habe mich selber in die Existenz gebracht, ich ernähre mich selber und ich werde mein Leben selber bestimmen und ich weiß, was gut und richtig ist. Wir sagen, Gott, vielleicht gibt es dich, vielleicht gibt es dich nicht, aber ich schaffe mein Leben selbst. Und dafür braucht es nicht mal zu sein, dass du ein Atheist bist, zu sagen, es gibt keinen Gott. Wenn du Gott nicht dein Leben bestimmen lässt, bist du genauso Atheist. Also, ein heuchlerischer Atheist. Wenn Gott nichts zu sagen hat darüber, wie du deine Zeit verbringst, was du auf dem Handy anschaust und wie du redest, dann bist du ein Atheist. Weil du sagst, Gott, du hast mich gemacht, aber dazu sagen, was ich hier zu tun habe, sorry, nicht dein Bereich, das ist mein Bereich. Ich weiß da besser, du bist ziemlich dumm darin, ich weiß, was ich tun soll. Aber, wie wir so Menschen sind, wenn wir Gott aus dem Spiel lassen, brauchen wir mal einen Ersatz. Es ist nicht so, dass wir ohne einen Gott sein können. Schauen wir mal, was dann passiert ist. Weil sie gesagt haben, es gibt Gott nicht, wurden sie ziemlich dumm. Herz wurde verfinstert. Sie hielten sich für weise, sind zu dumm geworden. Also das ist das Dümmste, was du machen kannst. Es gibt einen Gott, der dich gemacht hat und sagt, dich gibt es nicht. Und irgendwie gibt es dich, also dich gibt es nur, weil es ihn gibt. Und es ist das Dümmste, was du machen kannst, zu sagen, es gibt Gott nicht. Also es gibt keine größere Dummheit. Es ist schlauer zu sagen, 1 plus 1 ist es gleich 3, als zu sagen, es gibt keinen Gott. Und 1 plus 1 gleich 3 ist schon ziemlich dumm. Und weil wir so dumm geworden sind, haben wir die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit vergänglichen Menschen, Vögeln, vierfüßigen, kriechenden Tieren. Es geht um Götzendienst. Was haben die alten Griechen gemacht? Die haben sich tausende Götter ausgedacht. Der Gott für Wein, der Gott für Krieg, der Gott für Liebe, der Gott für das Meer. Irgendwie wollten sie etwas anbeten. Und wenn sie den Krieg gewinnen wollten, mussten sie beim Gott des Krieges sich anflehen und Opfer machen. Weil sie Gott rausgenommen haben, sind sie so dumm geworden, sich Neptun auszudenken, der irgendwie das Meer beherrscht. Oder war es Römer? Weiß ich gar nicht. Neptun war griechischer Gott oder römischer Gott? Römisch. Könnte gut sein. Aber das ist, was der Mensch macht. Weil wir Gott rausnehmen, ersetzen wir es mit unterschiedlichen anderen Sachen. Heutzutage sind wir so abgespaced, dass wir nicht echte Götzen machen, uns vorhin niederfallen, aber letztendlich ersetzen wir immer Gott mit anderen Sachen. Wir sagen, Sexualität ist das, was Erfüllung bringt, nicht Gott. Geld, Macht. Sind ein bisschen abstrakter, die Dinge, aber das ist, worin wir unsere Erfüllung suchen. Ergibt das Sinn? Die Antwort soll sein, nein, das ergibt keinen Sinn, dass man so lebt, oder? Aber ja, ergibt das Sinn. Aber warte, ich habe noch bestimmt was zu sagen. Okay. Ich möchte über ein Thema reden. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist. Ihr erzählt von Gott und dem Glauben. Und die Person sagt, ach, schön, dass du glauben kannst. Das ist fast immer. Der Grund darin ist, wie wir heute denken. Ich habe letztens eine Geschichte gelesen. Vater hat mit seiner Tochter ein Experiment gemacht für die Schule und sie mussten ein Protokoll schreiben. Er fragt, naja, wollen wir zusammen beten? Also hat das Experiment gut gelingt. Ja, sie beten zusammen. Und dann sagt er zu ihr, naja, schreib das in ein Protokoll auf. Erster Punkt, wir haben zusammen gebetet. Habt ihr bei euren Protokollen hingeschrieben, dass ihr gebetet habt? Oder habt ihr überhaupt gebetet, wenn ihr so ein Experiment macht in der Schule? Warum nicht? Okay. Wenn ihr jetzt Uni-Experimente macht, müssen wir auch Protokoll schreiben. Warum ist das so? Warum trennen wir diese Wissenschaftssachen von Glaubenssachen? Weil bei uns, es ist in uns verankert, wie wir beigebracht worden sind. Francis Schaeffer nennt das das zweistöckige Haus. Es gibt das untere Geschoss und es gibt das obere Geschoss. Man kann es auch mit einem Kreis malen. Wie wir unsere Welt sehen. Im unteren Geschoss, das sind die ganzen rationalen Sachen. Die Wissenschaft, die Fakten und so wirklich das Wahre. Die Mathematik, die Physik, die Medizin, all die Sachen. Das sind wirklich was Realität ist. Und oben, das sind die Gefühle, die Liebe und auch die Religion in Gott. Das sind Sachen, die nur für dich persönlich wahr sind. Also man unterscheidet zwischen dem unteren Stockwerk und dem oberen Stockwerk. Es gibt Sachen, die wirklich wahr sind und es gibt Sachen, die so vollkommen subjektiv sind. Schönheit, das kommt da auch hier rein, in das obere Stockwerk. Und deswegen ist es so leicht für Menschen zu sagen, oh, schön, dass du einen Gott hast. Aber es nie damit verbinden. Und warum das passiert, ist wegen Römer Kapitel 1. Weil wir Gott aus dem Spiel genommen haben, können wir diese beiden Sachen trennen. Weil der Mensch Gott hier rein befördert hat, in diese Gefühlsleben, in diese Subjektive, in das jeder hat seine eigene Wahrheit und Gott darin befördert hat, kann er voll gut mit Menschen zurechtkommen, die an Gott glauben. Weil das ist ja in der subjektiven Ebene, das hat ja nichts mit der Realität zu tun. Das ist für dich etwas. Das ist, um dich psychologisch zu stillen, damit du gut durch Nöte kommst. Aber es ist eine Lüge, dass diese beiden Sachen getrennt sind. Ein Argument. Liebe. Ist Liebe etwas Reales?
Ja.
Das ist, was jeder ehrliche Mensch sagt. Liebe ist etwas Reales. Liebe ist, was wir brauchen. Liebe ist, was wir fühlen und tun und leben. Aber in dieser Auffassung ist es in der oberen Region. Und eigentlich etwas Unreales. Und es gibt genug Wissenschaftler, die sagen, naja, Liebe gibt es gar nicht. Das sind einfach nur ein paar Chemikalien, die von deinem Gehirn ausgeschüttelt werden und du fühlst die Erregung, weil Adrenalin auf einmal durch deine Ader ein bisschen mehr fließt. Und wenn wir mit den Menschen reden, können wir auf diese Aspekte aufgreifen und sagen, also, es ist eines, also, müssen nicht, aber es ist, was uns bewusst sein muss. Die Menschen trennen diese beiden Sachen und dadurch wird ihr weltliches Bild von der Welt total zerstört und vollkommen verwirrt ist es dadurch, weil sie diese beiden Sachen trennen. Zum Beispiel Persönlichkeit. Ich kann Entscheidungen treffen und ich denke und ich fühle. Für einen rein wissenschaftlichen Perspektiv gibt es sowas nicht wie Persönlichkeit. Das sind einfach ein paar Neuronen, die zufällig miteinander verbunden sind und je nachdem, wie sie feuern, so denkst du und so fühlst du und so entscheidest du. Aber jeder einzelne Mensch weiß, dass er eine eigenständige Person ist, die Entscheidungen trifft. Jeder weiß das ganz im Inneren. Aber von diesem Weltbild heraus gibt es das gar nicht. Und wenn wir mit Menschen reden, müssen wir uns bewusst sein, sie haben diese beiden Sachen getrennt. Und wir müssen klar und deutlich machen, dass diese beiden Sachen zugehören. Dass ich an Gott glaube, ist nicht nur mein Gefühl, sondern es ist ein Fakt, der diese Welt regiert. Und da müssen wir so klar und deutlich sein und versuchen, diese beiden Aspekte wieder zusammenzubringen. Weil es ist das einzige wahre und sinnvolle Bild. Und es gibt ein paar Bücher, die zu diesem Thema ein bisschen mehr reden, wer sich dafür interessiert. Ist, glaube ich, sogar von Bethanien Verlag letztens ein neues, längeres Buch, also ein bisschen detaillierter in die Richtung gegangen. Kann ich empfehlen. Also ihr müsst das nicht alles verstehen, aber ich denke, es ist hilfreich, wenn wir mit Menschen reden, warum sie so reagieren. Zu verstehen, warum sagt jemand, naja, du glaubst, das ist nicht schön für dich. Das ist, weil wir diese beiden Sachen getrennt haben. Ja?
Wie heißt das Buch?
Wahrheit entdecken. Warte. Ich hatte das ein bisschen angefangen. Ah, nee, die ganze Wahrheit. Von Nancy Percy. Gibt's auch auf Englisch. Total Truth heißt es, glaube ich. Also, ist eigentlich auf Englisch. Gut. Dritter Punkt. Darum lässt Gott sie los. Zuerst, jeder braucht das Evangelium, weil wir ohne Entschuldigung sind. Und der dritte Punkt, darum lässt sie Gott los. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Erstens, um zu verstehen, wo wir heute sind. Und zweitens auch als ein Hilfsmittel zur Evangelisation. Schaut mal. Vers 24. Darum hat Gott sie auch dahin gegeben. Darum hat sie Gott hingegeben. Und ich will kurz vielleicht aufzeigen, dass es ein paar Mal jetzt in diesem Text vorkommt. Dann Vers 26. Darum hat Gott sie auch dahin gegeben. Seht ihr? Vers 24. Darum hat sie Gott hingegeben. Vers 16. Darum hat Gott sie auch hingegeben. Entehrende Leidenschaften. Und Vers 28. Hat Gott sie auch dahin gegeben. Wir haben dreimal in unserem Text, Gott hat sie hingegeben, Gott hat sie hingegeben, Gott hat sie hingegeben. Weil, jeder braucht das Evangelium, weil er keine Entschuldigung hat. Und wenn der Mensch ohne diese Entschuldigung in Götzendienst geht und Gott nicht die Anbetung gibt, gibt Gott sie dahin. Das heißt so viel wie loslassen. Er lässt sie ihren Denken und Fühlen den freien Lauf, den sie gegangen sind. Lass uns kurz diesen Lauf anschauen. Erstens, Gott hat sie hingegeben. Wohin? Begierden ihres Herzens, zur Unreinheit, Leiber untereinander entehren. Welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen, dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erweisen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Gott lässt sie das tun, was ihr Herz will. Begierden ihres Herzens. Das tun, was hier wirklich drin ist. Wisst ihr, wie viel Gnade es ist auf dieser Welt, dass Gott nicht jedem im vollen Maß dahin gibt? Wenn jeder von uns Einzelnen das tun würde, was in unserem Herzen drin ist, wären wir alle tot. Ich weiß nicht, habt ihr mal böse Gedanken gehabt, jemand mal so richtig was Böses zu tun? Nein? Doch, okay. Wenn wir wüssten, was in unserem Herzen drin ist. Ich glaube, Paul Washer hat erzählt, naja, stell dir vor, alle deine Gedanken, die du jemals getan hast, deine Träume, würde man an einer Leinwand präsentieren, man könnte das als einen Film anschauen, du würdest von dort wegrennen und nie wieder an den Ort zurückkehren, wo die Leute es geschaut haben. Unser Herz ist so abgrundtief böse. Und wenn Gott uns unser Begierden, unser Herzen gibt, nimmt er ein bisschen seine Hand weg und sagt, naja, mach's doch, versuch's doch mal. Und wir müssen einen Unterschied verstehen. Es gibt Bestrafung für Sünden, und es gibt Sünden als Bestrafung. Es gibt Bestrafung. Es gibt manche Sünden, die wir tun, und dafür gibt es eine Konsequenz von Gott. Manchmal lässt Gott uns aber in unseren Sünden als Bestrafung. Das ist eine Konsequenz davon. Das ist eine Bestrafung, dass die Sünden tun können. Die Sünde an sich ist unsere Bestrafung, weil die Leiber untereinander entehren. Die Sünden, die sie begehen, sind nicht mal so herrlich und schön, wie man sich vorstellen könnte, wenn ich jetzt einfach nur das tun könnte, was ich wollte, würde mein Leben so viel schöner sein. Aber wenn man Gott aus dem Spiel nimmt, schickt Gott sie hin, dass wir die Sünden begehen. Und so kommen wir sozusagen, erklärt er es sozusagen weiter, jetzt war es so allgemein. Und jetzt macht er ein ganz spezifisches Beispiel. Das ist Homosexualität. Darum hat Gott sie auch hingegeben mit ehrende Leidenschaften. Die Frauen haben den natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen vertauscht. Natürlicher Verkehr ist Mann und Frau, widernatürlich ist Frau mit Frau. Gleicherweise haben die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander, Mann mit Mann, entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verwirrung an sich selbst empfangen. Homosexualität ist nicht die Sünde, warum unsere Welt so schlimm ist. Was manchmal denken Christen oder so, ja? Oh, wie schöner wäre die Welt, wenn es keine Probleme mit Homosexualität und Transgender wäre. Dann wäre ja alles schön und gut hier auf dieser Welt. Also das ist das große Problem unserer Gesellschaft heute. Nein, das große Problem unserer Gesellschaft hat schon längst angefangen. Das ist jetzt nur die Folge davon. Und wir müssen wirklich vorsichtig sein, wenn wir nur in den aktuellen Themen unsere Stimme erheben. Den letzten Vorstoß bezüglich Gesetzen und Transgender. Und wenn wir unsere Stimme nur dagegen und unsere Petition nur gegen den letzten Schritt erheben, sind wir viel zu spät dran. Das ist so wie ein Laster, der am Berg runterrollt und wir ihn, keine Ahnung, schon mitten auf dem Weg versuchen noch anzuhalten. Keine Chance. Man hätte vorher oben am Berg die Bremse ziehen sollen. Also manchmal sind wir Christen, boah, jetzt ist noch das und das erlaubt. Wie schlimm, wie weit sind wir? Und vergessen, das ist eine Konsequenz, die Gott gibt, weil wir Gott aus der Wissenschaft rausgenommen haben, weil wir Gott aus unserem privaten Leben rausgenommen haben, weil wir Gott aus der Öffentlichkeit rausgenommen haben, weil wir Gott aus den Ehebeziehungen rausgenommen haben, weil es völlig okay ist, zusammenzuleben, bevor man verheiratet ist, weil es völlig okay ist, sich zu scheiden, weil es völlig okay ist, auszuprobieren, ob man zueinander passt. Deswegen hat Gott uns hingegeben, dass diese und jene schlimmere Sünde zukommt. Das ist eine Folge. Gott sagt, naja, wenn ihr ohne mich versuchen wollt, naja, guckt, schaut, was passiert. Und das ist für uns ganz wichtig zu verstehen. Vor allem, weil Homosexualität und was auch immer heute dran ist, so heikel ist, müssen wir verstehen, dass es nicht der Anfang der Problem ist, sondern dass es einfach eine Folge davon ist. Weil wir längst die Menschen Gott verlassen haben und längst denken, sie kommen ohne ihn zurecht. Aber wir können diese Aspekte heute aufgreifen, um zu Gott zu zeigen, dass wir Gott brauchen. Das ist ein richtig guter Anhaltspunkt, um zu zeigen, dass Menschen Gott brauchen. Also es geht dann weiter noch. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat sie Gott auch dahin gegeben. Wieder weiterhin gegeben. Und jetzt eine richtig heftig lange Liste. Und diese Liste müsst ihr studieren eigentlich. Schaut mal. Eine unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Vollneid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, übermütige Prahler, erfinderischen Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständlich, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Das sind alles Aspekte, die wir verstehen müssen, wie schlimm und sündig sie sind. Und das ist auch eine Folge davon. Gott hat sie dahin gegeben in all diese Sachen. Den Eltern ungehorsam. Krass, oder? Das ist eine Liste. Das ist also, Herzen gegeben, Homosexualität, hingegeben in all diese Listen. Das sind krasse Sachen, die hier aufgelistet sind. Und wir müssen verstehen. Und das ist ein Mittel für uns zur Evangelisation. Wir müssen über Sünde reden. Wir müssen über Sünde reden. Und es ist nicht immer Homosexualität. Es kann Gerüchte verbreiten sein. Und dann Vers 32, obwohl sie das gerechte Gottesurteil erkennen, dass diese des Todes würdig sind. Habt ihr gehört? Wenn du Gerüchte verbreitest, bist du des Todes würdig. Welche so etwas verüben, tun diese nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die es verüben. Die Ethik in unserer Gesellschaft ist verdreht. Wir haben Gefallen an denen, die Gerüchte verbreiten haben, halten die für unmoralisch, die für Gerechtigkeit einstehen. Oder die das Gute tun. Das ist, wo heute unsere Gesellschaft ist. Diesen Punkt. Man hat Gefallen an denen, die Böses tun. Und wir müssen mutig über Sünde reden. Das ist die Anwendung jetzt daraus. Paulus schreibt nicht umsonst über all diese Sünden. Wir können nicht nur über Gott reden, dass du Gott brauchst, wenn wir nicht über Sünde reden bereit sind. Und wir brauchen uns dafür nicht zu entschuldigen, wenn wir über Sünde reden. Ich weiß nicht, ich habe ein paar Predigten über Homosexualität gehört. Und mir ist aufgefallen, dass die Leute sich oft darüber entschuldigen, wie hart diese Wahrheit ist. Und Woody hat letztens ein Beispiel gebracht und ich fand das echt interessant. Er sagt, stell dir vor, eine Predigt würde so anfangen. Heute ist das Thema, heute ist die Predigt über die Sünde des Schlagens der Ehefrau. Ich möchte euch aber vorher ganz klar sagen, dass Gott die trotzdem liebt, die ihre Frauen schlagen. Und dass ich auch einmal solch ein gewesen bin. Und ich habe sogar Freunde, die ihre Frauen schlagen. Aber Gott sagt, dass es nicht gut ist. Und dann nochmal sich dafür zu entschuldigen, dass Gott, was Gott zu dem Thema sagt, zum Frauenschlagen. Was würden wir zu sagen? Sagen, was ist mit dir los? Aber beim Thema Homosexualität sind wir so, haben Angst, da was zu sagen. Bloß nicht jemand verletzen. Das ist unsere größte Angst, die wir in dieser Gesellschaft haben, jemand zu verletzen. Indem wir etwas sagen, was die Wahrheit ist. Stellt euch einen Chirurgen vor, der Angst hat zu verletzen. Wie viele OPs würde er schaffen? Kein einziger. Manchmal muss man verletzen. Und verletzen ist keine Sünde. Wenn es notwendig ist. Wenn jemand mit einem Messer rumleucht und hier mit einem Skalpell hier alles stechen würde, das haben wir noch nicht in den Regeln für die Freizeit. Wenn es dazu kommt, müssen wir das aufnehmen. Ja, natürlich sollen wir nicht einfach umsonst einfach zu Leuten verletzen, weil wir Spaß daran haben. Hey, du bist. Aber wir müssen bewusst sein, dass Sünde, über Sünde reden, verletzend ist. Was machst du eigentlich, wenn du mit jemandem über Sünde redest? Du sagst, was du machst, ist vollkommen falsch. Du bist ein Idiot. Also, mit anderen Worten. Also, ich nicht so mit Leuten reden. Ja, du bist ein Idiot. Aber das ist eigentlich die Botschaft dahinter. Also es geht nicht darum, dass wir Leute beleidigen, sondern wir sprechen die Sachen an, wie sie sind. Und unser Denken heute, es ist nicht liebevoll, mit Leuten über Sünde zu reden. Dass wir die Wahrheit durch Liebe ein bisschen reduzieren müssen. Oder irgendwie, wie ist denn das bei, wenn Amazon-Pakete kommen mit diesen Luftpolstern drin, dass wir die Wahrheit so ein bisschen luftpolstern sollen, damit sie nicht so wehtut. Das stimmt aber nicht. Das Beispiel mit den Bremsen. Dein Freund, du weißt, dass die Bremsschläuche durchgeschlitten sind und er will jetzt nach Hause fahren. Du sagst, nee, ich bin so liebevoll zu ihm. Ich sag ihm nicht, dass er jetzt nicht losfahren will. Er will ja unbedingt nach Hause kommen. Er muss jetzt heute unbedingt schon los. Dann sage ich ihm nicht, dass die Bremsschläuche durchgeschnitten sind. Ist das liebevoll? Nein. Das ist nicht liebevoll, Amy. Wir müssen den Personen sagen, du darfst nicht mit dem Auto fahren, das Auto ist kaputt. Wenn du hier losfährst, wirst du in deinen Tod fahren. Und so ist es mit allen anderen Sünden. Wir können nicht sagen, naja, es ist eben so, du bist eben ein Frecher oder ein Prahler. Naja, das führt dich in den Tod, das ist die Todesstrafe würdig. Wir müssen mutig sein, über Sünde zu reden. Nicht selbst als Übermütige, aber die als die Wahrheit erkannt haben, was wir gestern geredet haben. Wir sind Bettler, die anderen Bettler erzählen, wo das Brot zu finden ist. Okay, jetzt ganz grob, vielleicht so, wie man darüber reden sollte. Erstens, vielleicht müsst ihr das auf euch schreiben auf. Nee? Erstens. Zuerst reden wir darüber, dass es Wahrheit gibt. Wenn du sagst, der Stuhl ist grün und ich sage, der Stuhl ist blau, hat einer von uns Unrecht. Wir müssen diese Differenz zwischen oberen und unteren Stockwerk zerstören. Es gibt Wahrheiten, die Fakten sind. Es kann nicht sein, dass du sagst, Kindervergewaltigung ist gut. Ich sage, nein, es ist nicht gut. Und wir sagen, naja, ist okay, beide haben Recht. Das gibt es nicht. Es gibt Wahrheit. Im Allgemeinen. Und dann müssen wir dazu kommen, dass es Gut und Böse gibt. Wenn wir sagen, es ist sozusagen, Wahrheit ist objektiv, der Stuhl ist entweder blau oder grün, müssen wir dazu kommen, dass es Sachen gibt, die gut und die böse sind. Also es gibt einen Standard. Und das ist, was viele davon übernommen haben. Naja, jeder kann bestimmen, was gut und böse ist. Für einen ist es gut, für einen ist es böse. Stimmt gar nicht. Also tief in ihrem Herzen wissen sie, dass es böse Sachen und gute Sachen gibt. Dann müssen wir zu dem Punkt kommen, dass sie verstehen, sie sind böse. Das ist, wo wir ganz ehrlich sein müssen. Du begehst Sünden. Und es gibt unterschiedliche Wege, wie man dazu kommt. Man fängt vielleicht von sich selber an zu sagen, hey, da und da war ich. Man geht eine Liste von Sünden durch. Man geht die 10 Gebote durch. Das ist, wie Ray Comfort das macht. Kennt ihr Ray Comfort? Mal gehört? Also er geht sozusagen einfach die 10 Gebote durch und jeder einzelne von uns findet sich in einem der 10 Gebote wieder. Dass wir gelogen haben, dass wir gestohlen haben, dass wir eher brecherische Gedanken haben. Und wir müssen den Menschen aufzeigen, du bist böse. Es gibt Wahrheit, es gibt Gut und Böse und du bist böse. Dann kommen wir zu dem Punkt, dass Gericht gut ist. Wenn du böse bist und böse ist, muss Böses bestraft werden, es muss gerichtet werden. Es kann nicht sein, dass du, Gericht ist gut. Ah, Gericht gut ist. Ja. Deutsch. Wisst ihr, welche Sprache wir im Himmel reden werden? Nein. Nein, Deutsch, weil es die Sprache, die man eine Ewigkeit braucht zum Erlernen. Bis man alle Artikel gelernt hat? Ich habe immer ein Problem mit Deutsch. Wie lange bin ich schon? Fast 30 Jahre alt, ja. Fünftens, wenn Gericht gut ist, erwartet sie die Hölle. Und sie brauchen einen Retter. Und wir können diese Schritte nicht überspringen, wenn wir dazu kommen wollen, dass sie einen Retter brauchen. Sie brauchen einen Retter. Wenn sie sagen, es gibt keine Wahrheit und es gibt kein Gut und Böse, kannst du gar nicht sagen, dass du einen Retter brauchst. Einen Retter wovon? Von meinen schlechten emotionalen Zuständen? By the way, schaut mal euch moderne Lobpreislieder an. Das Wort Sünde? Nada, kommt da nicht vor. Gott heilt unsere Zerbrochenheit und rettet uns und befreit uns. Wovon befreit er uns? Welche Zerbrochenheit? Ja, die Bibel spricht von Zerbrochenheit als Sünde, aber die Menschen verstehen nicht Zerbrochenheit mit Sünde, sondern oh, mir geht es so schlecht und Gott heilt mich davon, dass es mir schlecht geht. Das ist, was viele Menschen, wofür sie Jesus haben wollen. Dass er sie aus ihrem psychologischen schlechten Zustand rettet. Nicht von, es gibt Wahrheit, es gibt Gut und Böse, sie sind böse und sie haben das Gericht verdient. Sie singen, Jesus mein Retter von meinen schlechten Umständen, dass es mir so schlecht geht. Sie singen nicht davon, dass Jesus ihr Retter ist, weil sie den Tod und die Hölle verdient haben. Darauf müssen wir wirklich vorsichtig sein, weil wir denken, er Zerbrochenheit, ja stimmt, irgendwo in der Bibel spricht, diese Bibel von Zerbrochenheit ist, von Sünde. Aber das, was die meisten gar nicht verstehen. Und wir dürfen nicht davon ausgehen, dass sie das verstehen. Wir müssen klar da drin sein. Selbst mit Leuten, die sagen, die glauben an Jesus. Da gibt es Sinn. Gut, wir haben den Zustand der Verlorenen uns angeschaut. Jeder braucht das Evangelium. Das Evangelium ist das Einzige, was hier Hoffnung gibt, wenn wir uns die Sünde anschauen. Wir müssen zum Evangelium kommen. Das ist das Einzige, was Menschen hat. Wir können sie nicht verändern. Weil jeder Mensch weiß, dass es einen Gott gibt. Und bewusst sagt, ich brauche Gott nicht. Deswegen hat Gott uns in alle möglichen Formen der Sünde hingegeben. Und die sind heute so offensichtlich und so deutlich. Okay, ich bete noch mit uns. Danke, Herr, dass du gnädig bist. Danke, Herr, dass du mit vielen hier gnädig warst, dass du gerettet hast. Ich bitte dich für die dich noch nicht heute kennen, dass sie auch darüber nachgedacht haben, wo ihr Zustand ist, ob sie dich annehmen oder dich ablehnen, ob sie die Wahrheit unterdrücken durch Ungerechtigkeit. Ich bitte dich, Herr, dass du diese rettest. Danke dir, Herr, dass du uns so klar und deutlich bist zu dem, wer du bist und wie du bist, was Sünde und was Gerechtigkeit ist und dass wir hier nicht verwirrt sein müssen, sondern dich erkennen dürfen. Bitte hilf uns, dass wir mutig sind, von dir zu reden. Amen. Amen.